Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und wir haben heute wieder eine Interviewfolge und zwar mit zwei Menschen, die die Spieleszene in ganz besonderer Weise bereichern über eine interessante Zusammenarbeit auch mit einem renommierten Verlag. Und wer das ist und worum es heute geht, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Vor rund 25 Jahren gründete sich der kleine, aber feine Verlag Spieltrieb und wir haben heute zwei Gäste da, die diesen Verlag redaktionell und grafisch unterstützen. Wir sprechen über ein aktuelles Projekt und ich freue mich sehr, dass Nicole Zeller und Ilka Sissmann heute da sind. Herzlich willkommen und vielleicht habt ihr Lust, euch ganz kurz vorzustellen. Nicole, magst du anfangen?
Ja, ich bin seit 12 Jahren Vorsitzende vom Verein Fritzl Spielerei. Wir machen seit einigen Jahren jetzt in eigenen Räumlichkeiten ganz verschiedene Projekte in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wir setzen uns ein für Senioren, für Menschen mit Behinderung, aber auch für viel und wenig Spieler. Also wir sind da wirklich sehr breit aufgestellt. Auch für Kinder planen wir dieses Jahr einige Projekte. Und letztes Jahr waren wir wirklich sehr aktiv unterwegs. Wir haben in 9 Monaten mit Menschen mit Mehrfachbehinderung ein inklusives Spiel entwickelt, Yahoo Safari. Wir haben ein Spielesiegel begonnen, wo wir Spiele, also ganz normale Gesellschaftsspiele auf Tauglichkeit für Spiel, also ob die tauglich sind, für Menschen mit Behinderung sie zu spielen. Da gibt es dann auch immer Auszeichnungen ab diesem Jahr regelmäßig, wo wir die dann auch der Öffentlichkeit vorstellen, wo wir auch Vorschläge machen, um die runterzubrechen auf Tauglichkeit für Behindertengruppen. Und dieses Jahr sind wir so ein bisschen im Bereich Ernährung auch unterwegs, wo wir eben auch Projekte machen zur gesunden Ernährung, auch an den Schulen hier. Und eben in der Schule wollen wir dieses Jahr auch mit spielerischer Förderung mit Brettspielen beginnen. Also wir sind da wirklich ganz breit unterwegs. Und vor 12 Jahren habe ich dann, nicht vor 12 Jahren, sondern 2018, so rum, habe ich Till kennengelernt über Facebook. Er hat da Testspielgruppen für seine Spiele gesucht. Und das fand ich eine spannende Idee und daraufhin hat er uns dann Prototypen zum Testen geschickt, die wir dann eben bewertet haben und ihm Verbesserungsvorschläge geschickt haben. Und dann hat sich aus dieser Testgeschichte, haben wir uns dann irgendwie näher kennengelernt und gemerkt, wir verstehen uns richtig gut. Und dann hatte er die Idee, ob ich nicht auch ein bisschen einsteigen will in die ganze Spieleentwicklung bei ihm. Und daraufhin habe ich mich 2019 nebenberuflich selbstständig gemacht mit einem kleinen Firma, die nennt sich Atempta und unterstütze jetzt eben Till seit einigen Jahren in der Autorenbetreuung, aber auch bei Auftragsarbeiten und momentan auch mache ich für ihn Projektmanagement bei verschiedenen Projekten.
Sehr schön, da haben wir doch einige Themen, in die wir gleich einsteigen können, großartig. Und außerdem im Gespräch ist Ilka Sissmann. Du bist Grafiker und betreust ein aktuelles Projekt, gerade mit bei Spieltrieb. Erzähl uns gerne was über dich, bitte.
Okay, hallo zusammen. Also mein Werdegang ist ein bisschen hin und her. Ich habe viel gelernt. Ich bin eigentlich gelernter Werbetechniker. Ursprünglich hieß der Beruf mal Schild- und Lichtreklamehersteller. Schaufenster beschriften und Fahrzeuge beschriften und sowas. Und ja, ich habe dann nach der Ausbildung geschaut, ich wollte einfach noch mehr erleben. Ich wollte einfach sehen, was es noch gibt. Ich habe dann in der Druckerei gearbeitet, dann habe ich eine Zeit lang beim Mediamarkt gearbeitet, in der Tonträgerabteilung, ein bisschen Geld zusammengespart und dann habe ich gedacht, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Ich will eigentlich was mit Spielen machen. Ich mag Spiele in Freizeit. Ich habe damals schon als Kind angefangen, so kleine Prototypen für mich zu basteln und was weiß ich was. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt hat man ein bisschen Geld angespart, jetzt probieren wir es einfach. Dann bin ich an die Games Academy in Frankfurt als Spiele-Designer gegangen. Das war ein Einjahreskurs, also ich will es jetzt nicht Studium nennen, das ist halt so eine Privatschule. Man kriegt zwar ein Zertifikat, aber es ist halt hauptsächlich Videospiel gewesen. Dann habe ich ein paar Praktikas in der Richtung gemacht gehabt, war auch okay. Es hat sich leider nicht ergeben, weil es vieles bedeutet hat, dass ich umziehen sollte oder muss, weil hier in Süddeutschland einfach in der Richtung nicht so viel möglich war. Und da war damals war jetzt auch natürlich Homeoffice und so weiter jetzt noch nicht so eine große Geschichte. Dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, schauen wir mal. Dann bin ich umgezogen, allerdings bis nach Denkendorf bei Esslingen. Habe mich als Grafiker selbstständig gemacht, weil es bei mir die Möglichkeit gab, dass ich für einen Kumpel ein paar Aufträge übernehme, der einfach ein bisschen da Hilfe gebraucht hat. Dann habe ich das einfach über eine Selbstständigkeit gelöst, nebenher für einen Heizungsbauer seinen IT-Kram gelöst, also quasi die PCs vernetzt, angeschlossen, irgendwelche Software-Updates und alles drum und dran, Datenbanken aufgefrischt. Und dann noch nebenher, weil mir das Geld gefehlt hat, dann noch eine Vollzeitarbeit in einer Produktionsfirma angefangen. Und es ging so jahrelang gut und irgendwann kam wirklich so halb Burnout schon ein bisschen und dann habe ich angefangen, okay, ich brauche irgendeinen Ausgleich und darüber kam ich eigentlich in die Brettspielszene. Davor habe ich gar nicht so viele Brettspiele gespielt, es war halt immer nur so privat, allein mit der Familie oder sowas, aber halt nie jetzt in der Brettspielgruppe und dann habe ich halt eine Internetseite per Zufall dann halt Leute in meiner Umgebung gesucht und dann hat sich das ergeben, dass man sich wirklich mal wöchentlich, mal alle 2 Wochen oder so getroffen hat und angefangen hat, einfach verschiedene Spiele zu spielen. Und das war bei mir wirklich so der Funken, wo ich dachte, ich muss wissen, was gibt's noch für Spiele? Ich kannte die ganzen Fachbegriffe gar nicht, wie Worker Placement und weiß Gott was. Ich hatte zwar ein World of Warcraft Brettspiel zu Hause, hat halt seit 10 Jahren keiner gespielt, weil keiner wollte es mit mir spielen. Und so hat sich das halt ergeben. Wir haben angefangen zu spielen, möglichst viele Spiele. Irgendwann 2018 ist leider mein Vater verstorben, dann musste ich wieder zurück zu meiner Mutter ziehen. Hatte allerdings den Beigeschmack, dass ich dann in Dettingen, also ich habe dann in meiner Umgebung nochmal geschaut, wer sonst noch quasi Spiele anbietet. Und dann bin ich auf diesen Workshop, den damals der Fritzl Spieleverein angeboten hat und mit Till als Gastredner und quasi als Ding. Und so kamen wir dann quasi ins Gespräch und sind danach quasi nach dem Workshop auf mich zugekommen und haben gefragt, hey Ilka, das hört sich alles gut an, was du kannst und machst. Hättest du Lust an einer Zusammenarbeit? Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Es war im Prinzip genau das, worauf ich irgendwann mal hinaus wollte. Und es war quasi so ein kleiner Traum, der sich für mich da erfüllt hatte. Ja, und so ging dann halt der erstmal los, dass ich dann erstmal eine Tabletop-Version vom Night Express, im Spiel, was aktuell wir gerade entwickeln, gemacht habe, so quasi eine digitalisierte Version. Einmal, dass wir uns selber da beim Prototypen ein bisschen abstimmen können und paar Sachen playtesten können, aber auch um einfach mal für Leute, die von außerhalb Interesse haben, das Spiel mal zu sehen, dass sie das quasi nachschauen können. Es ist noch eine alte Version, also jetzt mit dem, was wir heute anbieten, hat das optisch nichts mehr zu tun. Aber es hat halt eben seinen Job damals erfüllt. Ja, und so kamen wir dann dazu, dass wir halt nicht nur Night Express zusammen entwickeln, sondern halt noch ein paar andere Projekte arbeiten, also ein paar verschiedene Projekte nebenher halt angestoßen haben. Und ja, das soweit zu mir.
Großartig. Wie sieht eure konkrete Zusammenarbeit aus? Also einerseits mit Spieltrieb, aber vielleicht auch jetzt dann am aktuellen Projekt. Wie greifen bei euch die Rädchen Hand in Hand?
Ja, im aktuellen Projekt unterstützt uns Ilka eben am Anfang, wie er schon sagte, bei Tabletop Simulator. Er hat den Kickstarter aufgesetzt. Wir müssen dazu sagen, wir haben da einen richtig tollen Partner, der uns da jetzt sehr gut beraten hat. Den kennen auch sehr viele, den Stefan von Godard Games. Der hat uns jetzt in der jetzigen Kickstarter-Kampagne lange im Vorfeld schon beraten, hat uns geholfen, ein bisschen Community-Aufbau zu betreiben, also Followers auf der Kickstarter-Seite und so. Also es war schon sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld. Wir waren da wirklich etliche Monate beschäftigt, da alles gut vorzubereiten, gut aufzubauen, dass wir einen erfolgreichen Start hinlegen. Das hatten wir bei unserem ersten Kickstarter-Auftritt wirklich auch unterschätzt. Da sind wir wirklich auch vielleicht ja zu blauäugig rangegangen, was Kickstarter betrifft. Und jetzt beim zweiten Mal, wie gesagt, sind wir da richtig gut mit Stefan im Flow gewesen und haben wirklich, also als wirklich sehr, ja, es war ein tolles Teamwork mit allen Beteiligten zusammen, also mit dem Autor Bernd Wustinger, mit Till, mit Ilka, mir und Stefan. Wir haben wirklich Unmengen an Sitzungen gehabt, wo wir immer wieder neue Sachen besprochen haben, die wir jetzt angehen müssen. Also es war wirklich ein langer Weg, der sich aber jetzt wirklich gelohnt hat. Die Kampagne ist jetzt gut gelaufen bisher, läuft jetzt nur noch 5 Tage. Und ja, ich war jetzt eben für das Organisatorische zuständig jetzt die letzten Monate. Also habe dieses ganze Projektmanagement für Night Express gemacht. Also und Ilka hat eben, wie gesagt, sich um den Kickstarter-Auftritt gekümmert die letzten Monate, zusammen mit Stefan. Und ja, Till ist ja der Mensch bei uns für PGM, also Projekt- und Grafikmanagement, also holt die Angebote ein, koordiniert den Grafiker mit. Ja, und darüber hinaus wollen wir jetzt versuchen, eben auch noch dieses Jahr unser Kiribati zu veröffentlichen. Das ist ein zweites kooperatives Projekt mit dem Spieltrieb Verlag. Also Till hat uns vor ein paar Jahren mal eine Mechanik in die Hand gedrückt und hat gesagt, mach da mal ein neues Spiel draus. Er hatte da was in der Schublade, was er in der Form aber nicht veröffentlichen wollte. Und dann haben wir eben uns an diese Mechanik gesetzt und haben die neu eingepackt, haben sie überarbeitet. Es war, ja, hat viel Spaß gemacht, dieses Spiel neu aufzusetzen. Mittlerweile ist jetzt Kiribati eben ein Spiel, wo es um die Rettung von Tieren geht, die auf Kiribati leben. Das ist eine Insel im Pazifik, die eben bedroht ist, durch den Klimawandel im Meer zu versinken, weil der Meeresspiegel steigt. Und das ist jetzt das nächste Projekt, wo wir versuchen wollen, die nächsten Monate jetzt noch vor der Messe in Produktion zu geben. Dass wir es hoffentlich dann auch auf den Messeständen dabei haben, weil wir, also ich werde mit Atemta dieses Jahr auf vielen Messen vertreten sein, zusammen mit Ilka, der mich da tatkräftig unterstützen wird, und auch meinem Mann, der ja auch immer ein bisschen mit drin hängt in der ganzen Entwicklung, der auch mit testet und sein Feedback dazu gibt. Und da werden wir dieses Jahr auf etlichen Messen auch unterwegs sein, eben mit Neustart, dem Spiel wahrscheinlich, was Till ja jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr veröffentlicht hat. Also es gab jetzt schon eine zweite Auflage. Mit auf jeden Fall mit Night Express sind wir unterwegs und ich hoffe jetzt sehr auch mit Kiribati.
Wie ist denn so eine, also wie stelle ich mir denn so eine enge Zusammenarbeit vor? Jetzt gibt es einen Autor, der am Tisch sitzt und über sein Spiel spricht und natürlich Ideen entwickelt hat und sich was dabei ausgedacht hat. Dann gibt es Menschen, die viel Erfahrung haben, die einen redaktionellen Blick entwickeln. Dann gibt es jemanden, der das grafisch begleitet, aber eben auch sehr viel vom Game Design versteht. Wie ist da der inhaltliche Austausch über so ein Spiel? Wie kontrovers wird da möglicherweise diskutiert? Wie intensiv wird um Ideen gerungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also die ursprüngliche Version, ich bin ja erst seit vorletztem Jahr irgendwie mit dazugestoßen und da gab es schon Prototypen von Night Express, wie gesagt, in einer anderen Optik und alles drum und dran. Wie genau die das jetzt alles entwickelt haben, da kann vielleicht Nicole eher was dazu sagen. Die Neuauflage wurde dann quasi von mir begleitet, wo man einfach die Grafiken nach Kickstarter-Feedback vom ersten einfach geguckt haben, was können wir realisieren, was ist realistisch in einer gewisser Zeit, was lohnt sich überhaupt, was ist quasi den Aufwand wert, die Kosten wert und was bietet dann den Mehrwert, weil wir wollten natürlich nicht in etwas rein investieren, was am Endeffekt den Spieler gar nicht groß, also man glaubt vielleicht am Anfang, dass man sagt, oh nee, man macht die Mechanik rein, macht das rein, aber man kann natürlich nicht auf jeden Feedback hören, auch wenn es gut gemeint ist. Da haben wir gesagt, okay, die größte Kritik war, dass das Spiel einfach ein bisschen alt aussieht. Es hat so ein bisschen, ich will nicht alt sagen, es ist eigentlich eher so ein klassisches. Es hat schon einen gewissen Reiz gehabt, so einen gewissen Charme, aber es wirkte halt ein bisschen wie aus den 90er Jahren, sage ich mal, ein bisschen cleanere Grafiken und alles drum und dran. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen die Grafiken irgendwie schöner machen, nach Möglichkeit kostengünstig. Und was würde denn am meisten den großen Effekt haben? Dann haben wir gesagt, okay, was wir komplett vergessen haben bei der alten Grafik, dass es ja um Nachtzüge geht. Das heißt, die ganze Grafiken war alles irgendwie auf hell gestellt. Dann haben wir gesagt, machen wir es einfach dunkel. Und das hat tatsächlich den größten Teil ausgemacht, dass wirklich plötzlich ist Atmosphäre drin. Plötzlich fühlt es sich an wie Nachtzüge. Und das war sozusagen auch viel mit E-Mail und Zoom-Meetings und alles drum und dran hin und her. War das halt Absprache und dann wurde einfach gemacht und dann wird halt E-Mail rumgeschickt und dann hieß es, okay, schau es dir mal an und dann waren natürlich alle begeistert und dann war natürlich die Motivation da, das noch ein bisschen zu verfeinern Aber so viel grafisch geändert, also bis auf die Optik, wie gesagt, habe ich nicht so viel. Es gab noch einen anderen Grafiker, Diego, kann vielleicht auch Nicole da noch zu erzählen, wie vielleicht damit die Zusammenarbeit kam. Aber das Rework war innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, eigentlich relativ fertig und danach war es halt nur noch Optimierungen.
Ja, wenn man Autoren kennenlernt, die natürlich eine Spielidee einbringen, sind die natürlich erstmal, wenn es ihr erstes Spiel ist, sehr euphorisch, was ja auch toll ist. Aber die haben halt ganz viele coole Ideen und mancher muss man dann halt auch erstmal ja schauen, was kostet es, diese Ideen umzusetzen, ja, weil als Newcomer ja hat man ja nicht gleich so viel Crowd, auch auf nicht auf Kickstarter, dass man wirklich erstmal vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen runterbrechen muss. Und auch wenn es cool aussieht oder wirklich richtig coole Ideen dahinter stecken, muss man manchmal auch mit dem Autor halt sprechen, dass man das ein oder andere auch erstmal so ein bisschen wegkürzt, ja, um einfach erstmal auf eine vernünftige Crowdfunding-Startsumme zu kommen, ja, weil man möchte ja nicht mit, was weiß ich, gleich als junger Autor mit Riesensummen dort einsteigen, um eine Förderung zu schaffen. Und klar, dann haben wir natürlich eine ganze Menge Testgruppen, die natürlich dann diese Prototypen zugeschickt kriegen, die natürlich dann das Ding neutral, die kennen das ja gar nicht, die kennen weder den Autor meistens noch sonst wen, ja. Die probieren das einfach mal aus in ihren Runden und dann kommen natürlich die ersten Feedbacks und dann muss man natürlich nochmal drüber gucken, was fanden sie gut, was hat sie vielleicht gestört und dann muss man eben nochmal in die nächste Stufe der Entwicklung gehen, auch mit dem Autor zusammen und dann nochmal eben gucken, wo muss man vielleicht Mechanismus nochmal ändern, ihn verbessern, ausfeilen. Da gibt's natürlich dann ganz viele Sachen, die an Feedback zurückkommen. Natürlich gibt's auch Wünsche über cooleres Material oder ganz neue Ideen, ja, mach doch noch dies rein oder jenes. Also das ist wirklich total unterschiedlich und das macht aber auch riesen Spaß, mit diesen ganzen vielen Testgruppen zusammenzuarbeiten, weil das natürlich auch immer ein sehr wertvolles Feedback ist. Ja, weil man kann als Autor, das merke ich ja auch selber bei eigenentwickelten Spielen, man kann noch so oft spielen, man findet nie alle Fehler. Ja, auch wenn man mit verschiedenen Gruppen testet und irgendeine Gruppe kommt dann und sagt, bei uns gab's aber das Problem. Und dann sagst du, Mist, das hatten wir ja noch gar nicht. Und ja, das ist immer so bei Spielen in der Entwicklung. Und deswegen ist das wirklich auch ganz wichtig, dass man da frühzeitig, sobald man ein Konzept hat, das einigermaßen steht, dann eben auch in diese Testphase mit diesen ganzen Testgruppen geht. Und dann fängt natürlich auch irgendwann der Illustrator an, das Spiel grafisch aufzubereiten. Und da war halt so mein Lerneffekt, den ich mit verschiedenen Grafik- oder Illustratoren hatte, dass wenn man dazu, also das habe ich jetzt auch bei eigenen Spielen gemerkt, wenn ich da zu engstirnig bin und denen zu viel vorschreibe, ja, wie sie es umzusetzen haben, dann ist das Ergebnis meistens nicht mehr so gut, weil jeder Illustrator hat halt seinen Stil, hat so seine Erfahrungswerte und wenn ich die zu arg einenge, das haben wir halt auch gerade bei Yahoo Safari gesehen, wir hatten da jemanden ins Boot genommen, weil das sollte ja alles so auch ein bisschen lokal stattfinden hier. Wir hatten dann einen Künstler aus Bad Urach, den Achim Potempa, und der hat sowas auch noch nie vorher gemacht gehabt und deswegen haben wir gesagt, also er malt auch von Hand, also er macht es nicht auf dem Rechner, sondern er malt alle Grafiken von Hand und er hat dann Lust gehabt einzusteigen. Er kommt auch, er ist Arbeitsbetreuer in einer Behindertenwerkstatt. Also er kennt sich auch mit dem Klientel sehr gut aus und wusste auch, was er achten musste, wenn er ein Spiel kreiert für Menschen mit Behinderung. Und den hatten wir am Anfang einfach auch wirklich zu viel Vorgaben gemacht. Und die ersten Sachen, die dann kamen, die haben mich überhaupt nicht abgeholt. Und ja, als wir dann gesagt haben, komm, mach einfach das, wie du dich danach fühlst, mal die Tiere so, wie du denkst, dann war das richtig genial. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Also das ist das, was ich draus gelernt habe. Man darf da nicht zu enge Vorgaben machen an den Illustrator. Und dann hatten wir eine Grafikerin noch mit im Projekt, die dann eben diese Sachen digitalisiert hat vom Achim und sie aufbereitet hat für die Produktion. Das ist dann die Rika gewesen von Monsterkönig und die hat dann auch wirklich super Arbeit geleistet, das alles schön auf diese ganzen Spielelemente zu platzieren. Ja, weiß nicht, war noch eine Frage zu dem Thema?
Mich interessiert, wie man die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt in so einer, ich sag mal, Redaktionssitzung oder redaktionellen Arbeit oder wenn man die unterschiedlichen Aspekte da beleuchtet. Jetzt haben wir ja schon mal 2, 3 Schleifen rund um das aktuelle Spiel gedreht. Vielleicht schauen wir uns mal an, worum geht's denn eigentlich in dem Spiel. Also es heißt Night Express und ist jetzt bei Kickstarter noch wenige Tage verfügbar. Vielleicht wollt ihr uns ein bisschen abholen, worum geht's in diesem Eisenbahnspiel? Das ist es ja nun.
Also es ist hauptsächlich ein strategisches Wirtschaftssimulationsspiel, bei dem es geht, man ist selber eine Railway Company, also quasi ein Bahnbetreiber, der verschiedene Routen erwirbt oder das Anrecht auf diese Routen erwirbt, damit er die betreiben darf. Dafür braucht er dann entsprechende Züge und nach Möglichkeit Züge, die auch die Passagiere abholen können, also sprich die Anforderungen auch quasi leistet, die es hat. Und dann im Spiel geht es darum, dass man einfach das alles optimiert, dass man guckt, dass man den Zug ausbaut, vielleicht Züge bisschen umstrukturiert, dass man sagt, der fährt jetzt nicht auf Gleis 1, sondern auf Gleis 2, weil er da mehr Passagiere abholen kann. Und es ist halt viel Optimierung und Balancing im Prinzip. Und allerdings aber auch, dadurch, dass es ein kompetitives Spiel ist, bis zu 6 Spielern, versucht man sich auch ein bisschen gegenseitig in die Quere zu kommen. Man nimmt vielleicht jemanden die Strecke weg, weil man denkt, oh, der wird jetzt die Strecke haben wollen. Oder bei den Zügen, die Züge werden ersteigert. Das ist so ein bisschen so eine Auktionsphase, wo man ein bisschen Geld bieten kann. Und die Person, die am meisten Geld geboten hat, hat das Anrecht, den Zug zu erwerben. Allerdings meistens damit mehr Kosten verbunden. Vielleicht hat man quasi auch ein bisschen eine Finte gelegt und hat so getan, als würde man den Zug haben wollen. Und dann muss die Person aber mehr bezahlen für den Zug, den vielleicht kein anderer haben wollte. Also es ist so ein bisschen gegenseitig das Necken, dass man einfach ein bisschen versucht, sich da in die Quere zu kommen, sich Passagiere wegnimmt. Wenn man ein Gleis oder quasi eine Route miteinander teilt, dann kriegen beide Negativpunkte. Das heißt, man muss gucken, ob man das irgendwie ausgleichen kann mit anderen Geschichten und solche Geschichten und sowas. Und es geht über 4 Runden hinweg und jede Runde, also in der ersten Runde wird nur der erste Zug gewertet, man hat nur einen Zug, in der nächsten Runde kommt ein Zug dazu, dann werden wieder beide Züge gewertet, in der dritten Runde werden 3 Züge gewertet und so weiter. Das heißt, der erste Zug, den man eigentlich hat, ist einer der wertvollsten. Das heißt, wenn man am Anfang einen schlechten Zug da hat oder der schlecht optimiert ist, kann man gucken, dass man da eben ein bisschen nochmal ausgleicht, um weitere Minuspunkte zu verhindern oder andere Punkte zu generieren. Und dann guckt mal, dass über 4 Runden hinweg, wer die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt dann im Prinzip das Spiel.
Ja, was halt dieses Zugspiel für uns ausgemacht hat, ist, dass es eben nicht nur Streckenbau ist oder so, sondern dass es halt viele Mechaniken ineinander sehr, sehr feinfühlig vereint, ja, die auch alle gut ineinander greifen, so dass es wirklich eine sehr runde Sache wird, also, dass man eben ganz unterschiedliche Aufgaben bewältigen muss während des Spiels und das daher auch sehr abwechslungsreich ist und ja auch ein gewisses Niveau hat. Also es ist schon nicht ganz einfach zu spielen und zu gewinnen, ja, und es ist wirklich auch so, man kann, wenn man hinten liegt, auch noch aufholen, aber man muss halt dann schon auch ziemlich tüfteln, ja, wo kann ich jetzt noch was rausholen, wo kann ich jetzt noch was gut machen, macht Sinn, dass ich Züge lease oder gerade gegen Ende wirkt sich das ja dann nicht mehr ganz so negativ aus, weil ich ja nicht mehr so viel dafür bezahlen muss im Leasing, wie wenn ich es gleich in der ersten Runde im Leasing mache. Man kann damit zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen wenig Geld noch habe, weil ich mich am Anfang vielleicht zu sehr verausgabt habe finanziell, kann ich dann über Leasing schon noch aufholen. Oder indem ich coole Upgrades mache und damit mehr Passagiere anlocke. Also das Spiel hat schon irgendwie sehr gute Mechanismen, mit denen man eben immer noch ja, viel spielen kann, viel ausprobieren kann und so, dass es halt auch immer wieder ein bisschen was Neues ist. Ja, es ist ja auch immer unterschiedlich, welche Karten, ja, wann, wo ausliegen und so. Es ist immer, ja, es wird nicht so schnell langweilig. Also ich denke, es ist schon ein Spiel, was auch langfristig Spaß macht, was immer wieder auf den Tisch kommen kann.
Vielleicht noch zur Ergänzung, es gibt in dem Spiel, also normalerweise kann man sehr vieles vorausplanen. Es gibt allerdings noch Eventkarten, die einfach nochmal ein bisschen Zufallsfaktor reinbringen, dann, wo es dann heißt, jetzt haben plötzlich Hooligans deinen Zug gestürmt nach dem Fußballspiel und jetzt fallen dir irgendwelche Waggons aus oder irgendwie solche Geschichten. Und darauf muss man sich dann einstellen. Also, sprich, der beste Plan geht manchmal nicht auf, weil plötzlich irgendwelche Eventkarten, die können positiv sein, können aber auch negativ sein, die dann einfach nochmal ein bisschen in die Karten spielen und darauf muss man sich dann einstellen. Das ist alles, passiert dann alles in Echtzeit, wie man dann sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich den Zug perfekt optimiert gehabt und dann kommen irgendeine Aktion oder irgendein Generalstreik und jetzt Mitarbeiter wollen mehr Geld und was weiß ich und jetzt muss ich Geld abgeben und dabei wollte ich doch damit noch das und das kaufen. Also es hat einfach noch so ein bisschen Ärgerfaktor, wo man einfach nicht mit kalkulieren kann, weil man nicht weiß, was aus diesen Eventkarten rauskommt.
Ich glaube, das Besondere ist ja auch, dass der Autor Bernd Wustinger aus Wien ja selber aus der Bahnindustrie kommt. Das heißt, der weiß genau, worüber er da nicht spricht, aber worüber er das Spiel entwickelt hat und hat da große Kenntnisse. Wenn ihr mal aus der redaktionellen Sicht draufschaut, ist das eine Erleichterung gewesen, wenn man sagt, der versteht genau, worüber er spricht oder was er da reinmacht, oder steht das manchmal auch im Weg, dass man sagt, jetzt will ich hier vielleicht einen Realismus hineinbringen, den ich aus meiner Arbeit kenne, der funktioniert aber im Game Design nicht immer. War das vom Balancing her schwer oder sagst du, Nicole, nö, das hat eigentlich alles von vornherein ganz gut funktioniert?
Beides. Es war natürlich sehr, manchmal ein bisschen schwierig, weil Bernd halt da wirklich sehr viel Details ins Spiel reinarbeiten wollte, was ja auch verständlich ist, wenn man aus der Branche kommt und sich da sehr gut auskennt. Manchmal ging das dann aber auch vielleicht zu tief, dass man sagen musste, so, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was rausnehmen, damit es nicht zu komplex wird. Und ja, man möchte ja auch nicht, dass das Spiel dann, was weiß ich, 3-4 Stunden unbedingt dauert. Es waren beide Anteile, aber Bernd, die Zusammenarbeit mit ihm war wirklich richtig toll. Man konnte wirklich gut mit ihm reden und er hat auch wirklich das Feedback von den Testgruppen immer sehr, sehr gut aufgenommen. Er hat das auch wirklich sehr ernst genommen, was da zurückkam, was ja nicht immer so ist. Ja, manche Autoren lassen es, also es gibt ja leider auch manchmal Autoren, zwar selten, aber die dann halt nicht so offen sind für, die sich da schwer tun, nochmal was zu ändern, was sie halt ganz toll in ihrem Spiel fanden. Und mit Bernd war es wirklich richtig toll. Also er hat da auch wirklich immer wieder mit uns dann drüber debattiert und ja, immer wieder auch nochmal die Probleme angegriffen und dann versucht, das Spiel runter und einfach ja noch besser zu machen. Und er ist wirklich jemand, der wirklich viel Ahnung mit reinbringt, der aber eben auch einsieht, dass man, ja, wenn man ein Brettspiel machen möchte, dass man eben sich nicht zu sehr ins Detail verlieren darf. Und deswegen ist es, finde ich, auch für einen Autor gut, wenn er sich da Rat holt von der Redaktion und dann mit der Redaktion eben zusammen auch nochmal sein Spiel ausfeilt. Das ist wirklich sehr empfehlenswert als Autor, wenn man so sein erstes Spiel entwickelt.
Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, es gab schon mal einen Kickstarter, der nicht so rund gelaufen ist. Und jetzt gibt es einen neuen Kickstarter, wo ihr euch auch die Beratungsleistung vom Stefan Godot mit dazu genommen habt. Was macht denn, oder fragen wir erstmal andersrum, warum veröffentlicht ein Verlag, ein etablierter Verlag, überhaupt ein Spiel auf Kickstarter?
Ich würde vermuten, das ist einfach eine Geldfrage manchmal. Es nimmt einem so ein bisschen die Sicherheit oder das Risiko, in ein Projekt zu investieren, was man nicht genau ganz einschätzen kann, ob es, wie viel es jetzt einspielt und wie viel nicht. Des Weiteren, Kickstarter hat halt so eine Besonderheit, dass man wirklich alle, die mit ins Boot einsteigen, dass sie halt Feedback geben, direkt von Tag 1 an. Das heißt, je nachdem, wie lang die Kampagne läuft, geben die Leute schon Feedback, sagen, oh, das gefällt mir nicht und könnt ihr da noch was machen? Oder wie cool wäre es, wenn ihr das noch macht und hin und her. Der Designer oder eben der Verlag muss dann immer abschätzen, was davon kann ich wirklich verwerten, weil ich meine, man will natürlich auf alle Vorschläge eingehen, die Sinn ergeben natürlich. Aber das ist halt schon viel wert, dass einfach die Endkonsumenten im Endeffekt quasi sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das hat man nicht, wenn man einfach ein Spiel nicht, also quasi auf den traditionellen Wege veröffentlicht. Man hat vielleicht irgendwelche Investoren, die etwas sagen können, aber man hat den Draht zu den Endkonsumenten einfach nicht so sehr wie auf Kickstarter. Und das ist schon viel wert, wo man einfach sagen kann, gut, hab das geplant, was haltet ihr davon? Oder guck mal, wir haben das freigeschaltet, wollt ihr noch mehr in der Richtung oder was anderes? Man kann Umfragen starten, man kann generelle Fragen starten oder man kann ein bisschen Cross-Marketing auch machen, so von wegen, okay, guck mal, wir haben noch das Spiel, würde das euch auch interessieren oder sonst irgendwas? Also kann jeder einfach offen und ehrlich antworten oder quasi ihren Feedback geben. Und das hat man halt, also das wüsste ich nicht, ob man das irgendwie auf anderen Plattformen hat, außer man hat schon vorab eine gewisse, also man ist ein großer Spieleverlag, hat schon vielleicht irgendwie mehrere hunderte Millionen von Spiele entwickelt oder sowas mit, also jetzt in Camor zum Beispiel mit ihrem Zombie-Site oder sowas. Die wissen schon, was ihre Crowd ist. Die haben auf Facebook eine große Crowd, die haben schon mehrere Kickstarter-Kampagnen gefahren, die wissen, worauf es ankommt. Die haben ein gewisses Schema, was sie immer anwenden. Aber das haben wir halt noch nicht. Wir sind halt wirklich noch auf Feedback angewiesen. Und das hat sich jetzt gezeigt, dass eben der erste Kickstarter, den wir gestartet haben, nicht so gut ankam. Wir haben gesagt, Kickstarter aufgebaut und direkt auf Startbutton gedrückt. Gesagt, okay, go, das wird jetzt passen. Wir wussten zwar schon, ein bisschen Marketing muss schon betrieben werden, ein bisschen Werbung machen, aber wir haben nicht erwartet, dass es wirklich so viel mehr Anlauf gebraucht hat. Aber das war viel wert, weil es war nicht jetzt irgendwie vergeudete Zeit oder sowas, weil wir haben das Feedback, was wir verarbeiten konnten, einfach verarbeitet. Und das merkt man hoffentlich im zweiten Projekt, dass es einfach mit dem Feedback von den Endkonsumenten zusammen halt das geworden ist, was es jetzt ist.
Könnt ihr benennen, worin die Unterschiede lagen? Genau, also du hast gesagt, mehr Marketing, mehr Werbung und nicht einfach nur aufs Knöpfchen drücken. Aber wie viel aufwendiger ist denn so ein Projekt? Also es ist ja eben viel professioneller aufgesetzt an der Stelle und viel aufwendiger, wahrscheinlich auch mit einem deutlich höheren Kommunikationsaufwand mit den Backern, die Fragen haben, mit anderen, die auch an diesem Projekt beteiligt sind. Wie würdet ihr diese Unterschiede benennen oder beschreiben?
Ja, es ging ja damit los, dass wir einfach nochmal auch komplett über das Spiel mit Stefan drüber geguckt haben, auch nochmal preislich einfach nochmal an einigen Stellen gefeilt haben, nochmal geschaut haben, was braucht das Spiel, was der Ilka ja auch schon erzählt hat, was braucht es optisch nochmal, ja, um einfach nochmal ansprechender zu werden. Aber natürlich auch, wie gesagt, preislich haben wir da nochmal rumgefeilt, weil die erste Kampagne war ja auch höher angesetzt, um das Spiel zu realisieren. Da haben wir eben auch nochmal dran rumgefeilt, wo können wir nochmal Einsparungen treffen, dass wir trotzdem ein cooles, tolles Produkt haben, aber halt in den Produktionskosten nochmal einen Ticken runterkommen. Und klar, wir haben, wie Ilka ja auch schon erzählt hat, wir haben dann ganz viel Feedback auch aus der ersten Kampagne mitgenommen und Erfahrung vom Stefan noch dazugefügt, so dass wir wirklich nochmal einiges geändert haben am Spiel. Und ja, und dann, wie du ja auch schon bei der Eingangsfrage jetzt gerade gesagt hast, wir haben nochmal viel Marketing verbessert, nochmal viel dran gearbeitet, ja, wie an der Außenwirkung nochmal versucht, bekannter zu werden mit dem Facebook-Auftritten und so. Die ganze Facebook-Werbung, die gelaufen ist, das hatten wir ja alles in der ersten Kampagne nicht, ja, weil wir das echt unterschätzt haben, wie wichtig das ist, da vorher lang genug im Vorfeld Facebook-Werbung zum Beispiel auch anlaufen zu lassen, ja, also bezahlte. Und ja, und ich muss sagen, es hat sich jetzt ja wirklich ausgezahlt. Der Start war ja gut von Night Express, auch die Kampagne lief jetzt gut und jetzt haben wir ja die Produktion auch gesichert, also das Spiel wird auf jeden Fall produziert werden. Und wie Ilka ja auch schon sagte, haben wir jetzt auch einige Kritikpunkte jetzt nochmal aufgenommen. Wir haben ja etliche YouTubern auch Prototypen geschickt im Vorfeld, die das ja auch nochmal gespielt haben, um eben auch kleine Rezensionsfilme drüber zu drehen. Und da kam natürlich auch nochmal wertvolles Feedback aus diesen produzierten Prototypen jetzt, wo wir eben auch jetzt erst bei der Produktion gesehen haben, dass zum Beispiel hier oder da noch eine Farbanpassung notwendig ist, weil die Farben auf dem Spielbrett je nach Lichtverhältnissen halt nicht ganz so dolle rüberkommen, wie wir es gedacht haben. Und das nimmt man natürlich jetzt dann auch noch im Vorfeld mit, wenn man diese ganzen YouTuber anschreibt und die bittet, da nochmal Probepartien zu spielen. Die fließen natürlich auch nochmal alle ein ins Projekt, sodass halt am Schluss noch ein runderes Spiel auf dem Tisch bei den Endkunden landet, ja, wo dann sich die Leute nicht ärgern, weil sie, was weiß ich, Blau, Grün und Gelb nicht so dolle unterscheiden können.
Also wirklich sehr stark Community-Feedback basiert an der Stelle, auch in der im Game Design, in der Spielentwicklung. Was ist die Zielsetzung für Night Express? Habt ihr euch vorgenommen, wie hoch wird die Erstauflage sein, beziehungsweise wie viele Exemplare sollen kommen in den nächsten Monaten?
angesetzt sind erstmal 1000 Exemplare. Es werden schon natürlich erstmal alle die Bäcker bedient, die hoffentlich die Spiele dann, je nachdem, wo sie halt sind, wenn sie in Amerika sind, dauert es natürlich ein bisschen länger, bis es da ankommt, aber wir werden natürlich gucken, dass alle Bäcker die Dinger zuerst kriegen. Nehmen wir einfach den Rest, was wir haben, mit auf Spielemessen das ganze Jahr über. In der Hoffnung, dass es vielleicht schon vorher out of print ist, dann lassen wir es vielleicht nachproduzieren, gucken wir mal. Aber wir sind da guter Dinge. Also wir haben auf jeden Fall eine große Auflage, die wir machen konnten. Und wenn mehr Bedarf ist, werden wir definitiv mehr produzieren. Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen von Solo-Spielern, ob das Spiel einen Solo-Modus hätte. Haben wir leider bisher verneinen müssen, aber wir haben das Feedback gesammelt, was sie halten, also was vielleicht was für positive Beispiele an Solo-Spielen es gibt oder bei kompetitiven Spielen, die auch einen Solo-Modus haben. Dass wir uns die in der Zwischenzeit anschauen, wie das gut umgesetzt wird. Weil wir wollen nicht in ein Spiel einen Solo-Modus einbauen, der vielleicht nachher gar keinen Sinn ergibt oder der einfach keinen Spaß macht. Weil manchmal muss man einfach auch ein bisschen den Unterschied machen zwischen Mechanik einbauen, damit es drin ist, und Spaß. Wenn es nachher keinen Spaß macht, hilft es nachher keinem. Wir wollen nicht einfach nur Geld verdient haben, damit wir die Leute auch bedient haben. Weil das lässt im Endeffekt auch nur schlechte Publicity übrig. Dann hilft uns das fürs nächste Spiel auch nicht weiter. Aber wir werden uns da ein bisschen Zeit lassen. Wir werden uns da Gedanken machen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Vielleicht gibt es sogar auf irgendwelche Fans, die einen Solo-Modus dann machen. Das gibt es auch bei vielen Spielen, die dann auf BoardGameGeek irgendwas hochladen. Und davon können wir uns vielleicht inspirieren lassen und gucken, ob es dann überhaupt noch einen Solo-Modus von uns bedarf oder nicht. Erweiterungen kann man uns noch gut vorstellen. Weitere Spezialistenkarten, weitere Eventkarten, vielleicht noch eine ganz andere Strecke, dass es nicht Europa ist, sondern Amerika oder irgendwie sowas, ist natürlich alles offen, was es da in der Hinsicht machbar ist. Sofern die Leute natürlich mehr davon haben wollen. Also das ist natürlich auch immer so das A und O davon, ja.
Angekündigt ist ja, dass das Spiel spätestens zur Messe in Essen dann da sein soll. Er hat, glaube ich, auch ein Pickup auf der Messe ermöglicht in Essen im Oktober. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gesehen, es sind schon einige oder sehr viele Bäcker, die das Spiel unterstützen. Die Kampagne läuft jetzt noch ein paar Tage. Wer jetzt nach dem Gespräch gesagt hat, das klingt interessant, das schaue ich mir an, kann das unbedingt tun. Ich habe auch ein Exemplar zu Hause. Es kam so kurzfristig, ich habe es noch nicht spielen können. Ich wollte das eigentlich vor heute machen, aber das war in den letzten 3 Tagen nicht möglich, auch bei dem Umfang der Anleitung und des Materials. Das werde ich aber jetzt unbedingt noch nachholen und schaue mir das sehr gerne mal an, weil es mich wirklich interessiert und weil es wirklich auch toll aussieht und auch vom Game Design, wenn ich, da tickt das ganz viele Knöpfe bei mir. Also freue ich mich sehr drauf, das erfahren und erspielen zu dürfen. Ich sag euch beiden ganz lieben Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und bei mir wart im Boardcast, um über dieses Projekt zu sprechen. Bin sehr gespannt, was noch passiert im Spieltrieb und mit dem Spieltrieb. Ein paar erste Ankündigungen oder Ideen standen ja schon im Raum. Da werden wir also beobachten, was kommen wird. In meinem Podcast haben immer die Gäste das letzte Wort. Das ist so. Das heißt, während ich jetzt die Abmoderation mache, spiele ich euch schon mal spontan einen Ball zu. Ihr dürft beide ein Schlusswort sprechen und gerne euch etwas überlegen, was euch wichtig ist als Botschaft an die Community. Ich sag dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, du hast genauso interessiert gelauscht wie ich und freue mich, wenn du diesen Podcast teilst und positiv bewertest auf den bekannten Plattformen. Freue mich natürlich auch über Nachrichten auf Instagram oder auf X und wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleib gesund, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das Schlusswort haben jetzt meine beiden Gäste, Nicole Zeller und Ilka Sissmann, die redaktionell und aus der Grafikbrille das Projekt Night Express bei Spieltrieb begleiten.
Mach ich den Anfang? Lasse ich das letzte Wort dann, Nicole. Also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich diese Reise gemeinsam gehen durfte. Es hat für mich viel bedeutet, dass ich einfach ein Spiel mitentwickeln durfte, mitgestalten durfte. Und ich hoffe auf mehr. Ich hoffe, dass es wirklich nicht das letzte Station war. Sag mal, es war nicht die Endstation. Es macht Spaß und ich freue mich auf weitere Projekte,
ja. Ja, dann sage ich noch mein Schlusswort. Also ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei Frederik, dass wir heute da sein durften, ein bisschen was über uns, unsere Projektideen, Spiele erzählen durften. Ich sage natürlich ganz herzliches Dankeschön an die Crowd, die uns bis jetzt unterstützt hat bei Kickstarter, die auch wirklich wichtiges Feedback uns gibt. vielen, vielen herzlichen Dank von unserer Seite. Es war ja jetzt unser erster erfolgreicher Kickstarter. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, wenn man jetzt ein Spiel von Bernd realisieren können über die Kickstarter-Plattform. Ja, und ich wollte noch vielleicht eine kurze Einladung aussprechen. Wir haben ein Online-Autorentreffen, das in Zoom-Sitzungen stattfindet. Also wenn jetzt junge Autoren zuhören, die da wirklich Lust drauf haben, es sind erfahrene Autoren anwesend sowie Jungautoren. Wir werden immer wieder auch Themenabende machen, wo wir Spezialisten einladen, die dann über bestimmte Themen auch referieren und Fragen beantworten. Also wenn ihr Lust habt und eine Spielidee habt und noch ein bisschen kostenlose Unterstützung wollt und ein bisschen Austausch mit anderen Autoren, sehr gerne sich bei uns melden, dann laden wir euch mit ein. Ist wirklich sind tolle Veranstaltungen, die uns echt riesen Spaß machen. Und an alle hier herzlichen Dank, die uns heute zugehört haben.
Ja, danke nochmal.